Gottes Wort genügt. Daran glauben wir, daran halten wir fest. Und Martin Luther selbst hat gegen Ende seines Lebens die bekannten Worte geprägt, dass er gesagt hat, ich habe nichts getan, das Wort hat alles getan. Martin Luther lebte das, was er predigte, nämlich das Prinzip, das sich durch die Reformation durchgezogen hat, sola scriptura, allein die Schrift. Und jetzt 500 Jahre später stellt sich für uns die Frage, ist das immer noch der Fall? Ist das Wort wirklich immer noch genug? Wir sind wissenschaftlich an einem ganz anderen Ort, als Luther damals war. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Wissen, das angehäuft wurde, weit, weit fortgeschritten von dem, was damals war. Und die Frage ist, wann und ob das Wort wirklich heute noch genug ist. Und das werden wir heute miteinander anschauen, indem wir zusammen Apostelgeschichte 17 aufschlagen. Ihr dürft eure Bibeln gerne öffnen zu Apostelgeschichte 17 und wir werden eingehen auf die Verse 1 bis 15. Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 15. Und diese Passage zeigt uns, dass das Wort Gottes tatsächlich genügt. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen müsste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sich unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten, und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen, vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beunruhigten und erregten die Volksmengen. Da sandten aber die Brüder sogleich den Paulus fort, dass er nach dem Meer hinging, aber sowohl Silas als auch Timotheus blieben dort. Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen, und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Nun von Beginn an, weit bevor wir an diesem Zeitpunkt hier in Apostelgeschichte 17 angelangen, macht die Bibel und Gott selbst deutlich, dass sein Wort wichtig ist. Dass das Volk Gottes die Aufgabe hat, das Wort Gottes zu hören und sich daran zu halten. Und so ist es keine Überraschung, dass ganz am Anfang schon im Garten Eden Gott ein Wort spricht, einen Befehl gibt, den er Adam und Eva auferlegt zu halten. Den Befehl, dass sie alles essen dürfen, nur von diesem einen Baum nicht. Und genauso wenig ist es eine Überraschung, dass Satan genau dieses Wort nimmt, das angreift, um Adam und Eva zu verführen. Das Wort Gottes von Anfang an. Als Israel später aus Ägypten geführt wird, in die Wüste gebracht wird und Gott sich selbst am Berg Sinai offenbart als der Gott Israels, der sie aus dem Land der Gefangenschaft geführt hat, legt er ihnen ihr Wort, sein Wort auf, die 10 Gebote Und es wird das Buch des Gesetzes geschrieben, der Begleiter Israels. Und Israel wird dazu verpflichtet, dass sie als sein Volk sein Wort hören. Als Mose stirbt und Josua sozusagen die Führung übernimmt, wird ihm ein Handwerkzeug an die Hand gegeben. In Josua 1 spricht Gott zu ihm, dieses Buch des Gesetzes, das, was ich dem Volk Israel gegeben habe, dieses Buch des Gesetzes soll dich begleiten, Tag für Tag, damit du Erfolg haben wirst auf dieser Aufgabe, die ich dir in die Hand gebe. Das Volk Gottes hört das Wort Gottes. Und so sehen wir, wie später Israel einen Auf- und Niedergang erlebt, der sich eng zusammenhängt mit ihrem Umgang mit dem Wort Gottes. Wenn sie das Wort Gottes verachten, müssen sie Fluch und Mühsal über sich ergehen lassen, während dann, wenn sie das Wort Gottes berücksichtigen, sie erleben, wie sie gesegnet werden und manch einmal auch eine Reformation im Land Israel ausbricht. Wir haben den Bericht unter dem König Josia, wo plötzlich die Gesetzesrolle wieder entdeckt wird im Tempel, die lange verschollen war. Und Josia, das Volk dazu auffordert, dieses Gesetz, das niedergeschrieben war, das Gott ihnen selbst schon im Land Sinai gegeben hat, das zu befolgen. Und wir sehen, wie das Volk wieder zu neuer Blüte erwacht, das Land zu neuer Blüte erwacht. Und das Land, das Volk versteht, das Volk Gottes hört das Wort Gottes. Die tragische Geschichte Israels hat damit kein Ende. Das Exil ist trotzdem eine Bestrafung, die sie gehen müssen, weil sie das Wort Gottes gebrochen haben. Und wir sehen dann nach der Rückkehr vom Exil unter der Leitung von Nehemia und Esra in Nehemia 8 wieder einen Bericht von einer Reformation. Als das Volk Gottes das Wort Gottes wiederentdeckt, sich dort unterbeugt und anerkennt, dass das Volk Gottes das Wort Gottes hören soll. Und so ist es diese Tradition, die Gott selbst etabliert hat, im Garten Eden mit dem Volk Israel vorangebracht hat, die auch Jesus, Johannes der Täufer und die Apostel aufrechterhalten haben. Jesus hat deutlich gemacht, ich komme nicht, um den Gesetzen und die Propheten aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Johannes der Täufer war sehr deutlich unterwegs und hat gesagt, ich bin derjenige, von dem die Propheten kundgegeben haben. Ich erzähle euch nichts Neues. Und in dieser Tradition sind jetzt auch die Apostel unterwegs. Wir sehen hier Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise. Sie hatten eigentlich den Wunsch gehabt, die Gemeinden zu stärken, die sie früher schon gegründet haben. Doch der Heilige Geist führt sie nach Griechenland, an einen Ort, den sie selber nicht geplant haben. Und sie sind dann in Philippi und bewegen sich jetzt so langsam auf die Hauptstadt von Mazedonien zu, nämlich Thessalonich. All das ist eine Konsequenz dessen, was Gott selbst gesagt hat, was er geplant in Apostelgeschichte 1, Vers 8, als er gesagt hat den Aposteln, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben bis zu diesem Punkt schon gesehen, wie Jesus seine Verheißung mit den Aposteln erfüllt hat, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und sich jetzt bis an das Ende der Welt ausbreitet. Hier sind wir mit den Aposteln unterwegs, die Augenzeugen Jesu, die die Welt im Sturm erfassen. Doch das Interessante ist, dass die Methoden, die sie verwenden, obwohl sie von Gott selbst autorisiert sind, ganz unspektakulär sind. Ganz einfach und ganz gemäß dieser Tradition sozusagen, die Gott selbst etabliert hat im Garten Eden, durch das Volk Israel hindurch, mit Johannes dem Täufer und selbst mit Jesus selbst. Und so werden wir heute sehen, wie das Wort Gottes in drei Kategorien absolut genügt. In drei Kategorien. Und die erste Kategorie ist als Werkzeug im Dienst. Als Werkzeug im Dienst. In Vers 1 lesen wir, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Lukas sagt uns nicht, warum sie in Amphipolis und Apollonia nicht anhalten, aber die Vermutung ist die, dass es an diesen Orten keine Synagoge gab und Lukas besonders heraushebt, jetzt kommen sie nach Thessalonich, dort ist eine Synagoge und die besuchen sie auch. Und so sehen wir das in Vers 2. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Das war die Gewohnheit von Paulus. Das war die Gewohnheit der Apostel, dass sie jeweils an den Orten, wo sie waren, zuerst die Synagoge aufgesucht haben, um dort von der Schrift heraus zu argumentieren. Und so sehen wir das hier, wie Paulus 3 Wochen in Folge mit diesen Juden sich unterhält. Und wir müssen verstehen, dass Paulus ein Gelehrter war, ein respektierter Mann, ein Mann, der eine hohe Bildung genossen hat in Jerusalem selbst, der in der Schule Gamaliels unterwegs war. Es war ein Mann, dem man in den jüdischen Kreisen natürlicherweise zuhören würde. Doch was tut er hier? Wir lesen, er unterredet sich mit ihnen. Er lässt gewissermaßen einen Dialog zu. Und das ist dem einen oder anderen, kommt das natürlich sehr positiv rüber, wenn man sagt, es diesen Eindruck immer mehr gibt. Ich mag lieber den Austausch als den Frontalunterricht. Und auch in der Pädagogik entwickelt sich das immer mehr, dass man weg vom Frontal hin zum Diskurs kommt. Doch das ist nicht, was Paulus hier macht. Paulus ist hier nicht nur auf einen Meinungsaustausch aus, nicht nur auf ein Gespräch auf gleicher Ebene, sondern hier, selbst so wie das Wort gebraucht wird, ist deutlich, Paulus hat etwas zu sagen. Er hat eine Botschaft und er argumentiert jetzt und er erklärt jetzt Stück für Stück voran, lässt dann aber am Ende Raum für Rückfragen. Die Frage ist jetzt aber, was ist die Basis, von der Paulus aus argumentiert? Und wir sehen in Vers 2, er unterredete sich an 3 Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Sabbat für Sabbat schlägt er mit diesen Juden ihre Schriften auf. Diese Schriften, die sie Sabbat für Sabbat selbst lesen und an die sie sich halten und die sie so hochachten. Und die Schriften sind für Juden aus 3 Komponenten zusammengestellt, nämlich das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Das ist das Alte Testament, das wir heute in den Händen halten, und es ist das Alte Testament, das die Juden damals Sabbat für Sabbat gelesen haben. Und so nimmt Paulus diese Schriften, die sie kennen, und erklärt ihnen jetzt das Evangelium. Und das ist beeindruckend, wenn wir darüber nachdenken, dass dieser Paulus zu diesen Juden hätte kommen können und sagen können, Mensch, Leute, ich habe was erlebt. Ich war auf der Reise nach Damaskus, um das Judentum voranzutreiben, und dann kam Gott plötzlich her und hat mich zur Bekehrung bewegt. Er hätte auch von seinem Unterricht von Gamaliels reden können. Er hätte von Schwierigkeiten auf der Reise reden können. Aber was er macht, ist einfach nur die alten Schriften, die sie kennen, zu nehmen und sie Stück für Stück zu erklären. Weil Paulus hier eins versteht, dass es diese Schriften sind, die sie in der Hand halten, die Kraft haben zu erretten. Es sind diese Schriften, aus denen heraus der Glaube kommt, wie Paulus in Römer 10, Vers 17 sagt. Und es sind diese Schriften allein, die Autorität mit sich bringen. Und es sind deshalb diese Schriften, dieses Wort Gottes, das als Werkzeug im Dienst völlig genügt. Und so ist es auch nicht überraschend, dass Paulus später dem Timotheus, der hier in Thessalonich schon dabei ist, der aber später alleine in Ephesus zurückgelassen wird, um Missstände zu beheben, um Älteste einzusetzen, um ihr Lehrer in den Weg zu treten. Der Mann tritt in die Fußstapfen von Paulus. Und man könnte sich fragen, Timotheus, wie um alles in der Welt willst du das packen? Paulus gibt ihm aber nur ein einfaches Handwerkzeug. 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Ein Handwerkzeug, 2. Timotheus 3, Vers 14, Vers 17 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk völlig ausgerüstet. Das sagt er einem Timotheus, den er jetzt in seinem Dienst alleine zurücklässt und ihm sagt, halt einfach an dem fest, was dir deine Oma schon gesagt hat und deine Mutter schon gesagt hat und was ich dir auch schon gesagt habe, nämlich diese heilige Schrift genügt. Und so werden müssen wir uns wieder neu daran erinnern und daran festhalten, dass es das Wort Gottes allein ist, das für den Dienst im Reich Gottes genügt. Und heute wird vieles im Dienst evaluiert an verschiedenen Dingen. Ob es um Leidenschaft geht, an Redegabe, an Intelligenz, an Vorbildung. Doch die Frage bleibt immer am Ende, geht es um das Wort Gottes? Paulus musste den Korinthern sagen, die auf alles andere geachtet haben, als auf das, worum es wirklich geht, den er in 1. Korinther 2 sagen muss, ich bin bewusst zu euch gekommen und habe mir vorgenommen, nichts anderes von euch zu wissen als Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Die Schrift allein. Und so versteht sich jeder Prediger lediglich als ein Kellner, der serviert, was Gott vorbereitet hat. Als ein Botschafter des Königs, der nur überbringt, was der König gesagt hat. Und so hat jeder Prediger nichts zu melden, wenn er nicht Gottes Wort verkündigt. Gottes Wort genügt als Werkzeug im Dienst. Nun haben wir auch als Gemeinde eine Verantwortung. Denn der Druck um uns herum steigt und die Ansprüche steigen und die Kritik kommt von allen Ecken. Vergleiche werden gezogen, man vergleicht mit verschiedenen Predigern, man vergleicht mit verschiedenen Gemeinden und dann kommen Aussagen wie, wir müssen hier an diesem Programm noch was verändern. Die Kinderarbeit, so wie wir sie machen, ist nicht effizienter, müssen wir was dran ändern. Oder die Gottesdienste, die sollten wir ein bisschen verändern, die Musik müsste vielleicht ein bisschen peppiger sein oder ein bisschen ehrfurchtsvoller oder was auch immer, damit wir Erfolg haben. Andere sagen, wir müssen uns primär um die Armen und die Obdachlosen und die Alkoholiker in unserem Umkreis besorgen, damit wir Erfolg haben. Doch die Bibel ist ganz deutlich. Erfolg misst sich am Umgang mit Gottes Wort. Und zu verstehen, dass in erster Linie Gottes Wort genügt als Werkzeug im Dienst. Und das hat Paulus verstanden hier in Thessalonich, wo er reinkam, als einer von ihnen, die Schriften aufmachte und jetzt da heraus argumentiert. Wenn ihr zurückgeht zur Apostelgeschichte 17, jetzt sehen wir in Vers 3, wie er das macht. Er unterredet sich mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte. Also er nimmt das Wort und er eröffnet, er erläutert, er erklärt, er öffnet quasi, was da ist. Er bringt etwas ans Licht. Und als nächstes legt er da. Er zeigt es förmlich. Er demonstriert. Er stellt es vor seinen Zuhörern hin, so dass sie es sehen können. Es ist ähnlich wie, wenn du zu einem Juwelier gehst, um einen Ring zu kaufen. Und du fragst ihn, zeig mir, du hast deine Vorstellung und sagst dir, ich möchte gerne einen Ring, der soll einen Stein in der Mitte haben, der soll Gold sein, so und so. Und er sagt dir dann, guck mal, da drüben in der Schublade liegt einer. Das wird er nicht machen. Sondern er wird zu der Schublade hingehen, er wird den Ring rausziehen, er wird ihn dir auf ein Tablett legen, er wird ihn dir so hinlegen, dass du alles sehen kannst und ganz genau bestaunen kannst und dich nicht ablenken lassen kannst von irgendetwas anderes, was drum ist, sondern diesen einen Ring deutlich siehst. Und genau das macht Paulus hier mit dem Wort Gottes. Er öffnet es, er legt es aus, er erklärt es so, dass alle seine Zuhörer sagen können, wir sehen's, wir sehen, was da steht. Nun, es ist einfach, irgendwie über das Wort Gottes zu reden. Und dass selbst die Juden haben es jahrtausende lang gemacht und trotzdem verpasst, was eigentlich dasteht. Paulus muss später sagen, den Juden liegt eine Decke auf dem Kopf, die können das Eigentliche gar nicht wahrnehmen. Und deshalb musst auch du Acht haben, denn so manches, was sehr biblisch klingt und was auch biblische Worte nutzt, ist nicht wirklich biblisch. Es gibt manchmal Argumentationen, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden, wo du prüfen musst, ist der Prediger dabei oder derjenige, der mir das erklärt, ist er dabei, mir den Ring auch wirklich jetzt aufs Tablett zu legen oder verkaufte mir eine Mogelpackung. Achte darauf, nicht alles, was biblisch klingt, ist auch biblisch. Und Paulus ist hier ganz akribisch, er argumentiert Stück für Stück, er entfaltet es förmlich, so dass der Zuhörer sagen kann, es steht da und ich sehe es. Nun, was entpackt er denn? Wir sehen in Vers 3 weiter. Er eröffnet und er legt da einen ganz bestimmten Fakt. In Vers 3, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Das ist der Punkt, auf den Paulus hinaus wollte. Er wollte sich nicht mit den Juden über kleine Details des Gesetzes streiten, über mögliche Auslegungsvarianten von dem oder dem Buch. Nein, für ihn gab es diesen einen Punkt, der ganz deutlich jetzt rübergebracht werden muss, dass Jesus Christus, der Messias, den sie erwarten, dass der leiden musste und dass der auch auferstehen muss. Und jetzt müssen wir nochmal in das Gedenken eines Juden uns versetzen, zu dieser Zeit. Die haben einen Messias erwartet. Die haben auf einen Christus gewartet, einen Gesalbten, einen Nachkommen Davids. Aber alles, was sie sahen, ist, dass ein König kommt, der Israel zu einer neuen Vorherrschaft bringt, so dass Israel über der Welt quasi thront und die Vorherrschaft Roms gar kein Thema mehr sein wird. Und so erwarten sie einfach nur diesen Gesalbten, der erhöht ist. Und Paulus nimmt sie jetzt mit durch das Alte Testament und zeigt ihnen, so einfach ist das nicht. Christus kommt erst, um zu leiden und aus den Toten auferstehen. Und dieser Leidensweg ist den Juden nicht ersichtlich gewesen. Und so macht er es, legt er es ihnen da, er öffnet es, er macht es glasklar für sie, dass Christus leiden und sterben musste. Und er mag Stellen verwendet haben, wie Psalm 110, wo Gott sagt, geschworen hat der Herr und es wird ihm nicht gereucht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Er mag Jesaja 53 zitiert haben, doch er war durchbohrt um unserer Vergehung willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Messias musste leiden. Er mag auch Psalm 16 erwähnt haben, um die Auferstehung Christi zu betonen. Der sagt im Ende von Psalm 16, Vers 10, denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen. Die Auferstehungshoffnung, die David selber hat, gründet sich auf, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer, Jesus selbst, die Grube nicht sieht. Und so zeichnet das ganze Alte Testament diese Linie des Messias, der kommen wird, der leiden muss und der auch auferstehen wird und damit die Notwendigkeit der Erlösung erfüllt und die Möglichkeit auch zur Erlösung schafft und schon im Alten Testament eine Hoffnung auf ewiges Leben, auf Auferstehung gibt. Und so hat Paulus hier nichts zu erfinden. Es ist alles da. Er muss auch keine Kunstgriffe anwenden. Er muss auch nicht irgendwelche Zauberei mit dem Text machen. Es ist alles da. Er braucht es nur eröffnen und darlegen, so dass es jeder versteht. Nun, nachdem er das erklärt hat, sieht mal, der Messias muss leiden und er muss auferstehen, ist der Schluss, den er dann zieht, völlig natürlich. Vers 3 noch einmal, dieser Christus, der muss leiden und auferstehen und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Also hier ist der Schluss. Ich habe es euch gesagt, so sieht der Messias aus. Und jetzt richtet er den Fokus ganz speziell auf diese eine Person, Jesus Christus, die Erde gewandelt hat. Auf der Erde gewandelt ist. Der Sohn Marias, der Cousin von Johannes der Täufer. Er ist der Messias. Er ist der Christus, der kam, um für deine Sünden zu sterben, der auch auferstand nach 3 Tagen. Das ist er. Und so war die Argumentation von Paulus völlig plausibel, ganz ohne Kunstgriffe, ganz einfach und auch nichts Neues, nichts Spektakuläres, einfach nur eine Argumentation aus den Schriften heraus. Und so sehen wir hier, wenn das Wort Gottes wirklich im Zentrum steht, dann wird es auf Christus hinweisen. Die Botschaft, dass er kam, starb und auferstand, ist der Tenor der Schrift, unter dem sich alles einordnet, die den Heilsplan der Welt, den Gott hat, richtig einordnen lässt und die Gottes Weg mit der Menschheit zeigt. Und diese Botschaft ist es auch, die jeden am Ende unter die Verantwortung stellt, lass dich versöhnen mit Gott. Und so genügt das Wort Gottes als Werkzeug im Dienst. Und wir sehen jetzt auch die Frucht, die das Ganze bringt in Vers 4. Paulus hat einfach nur aus der Schrift argumentiert. Und in Vers 4 sehen wir, und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Diese Juden haben sich überzeugen lassen. Sie konnten die Logik nachverfolgen, sie haben es selbst im Text gesehen und sie lassen sich davon überzeugen. Sie sind nicht irgendeiner Masche von einem Verkäufer zum Opfer gefallen, sondern sind überzeugt und verstehen, Jesus ist der Christus, der Messias, der vom Alten Testament vorhergesagt wurde. Und vor ihm muss ich mich beugen. Und so war es Gottes Wort allein, das hier den Menschen überzeugte und damit deutlich macht, dass Gottes Wort im Dienst als Werkzeug genügt. Wir sehen jetzt im Text noch eine weitere Kategorie, in der das Wort Gottes genügt, nämlich als Offenbarer der Herzen. Als Offenbarer der Herzen. Wenn ihr jetzt mit mir in Vers 5 schaut, sehen wir hier die Reaktion, die Paulus jetzt erlebt. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Also diese Juden werden hier jetzt sauer. Sabbat für Sabbat versammeln sie sich, Sabbat für Sabbat sind sie auch populär unter den anbetenden Griechen, die sich zu ihnen versammeln. Und jetzt kommt einer daher, predigt das Evangelium und diese Griechen, die zu ihnen kamen, würden sich jetzt einer christlichen Versammlung anschließen. Und so sind sie eifersüchtig und reagieren darauf. Sie sehen die Frucht des Wortes Gottes, sie sehen, dass die Botschaft, die Paulus gebracht hat, Konsequenzen bringt, die sie nicht verleugnen können und werden deshalb eifersüchtig. Und so ist es das Wort Gottes hier, das als Katalysator fungiert. Das zeigt, was im Herzen dieser Juden ist. Das Wort Gottes selbst, das die Herzen der Juden im Schmelztiegel prüft. Das Wort Gottes selbst, das sich hier wieder als ein Richter der Gedanken beweist, wie wir es in Hebräer 4, Vers 12 kennen. Also alles, was passiert ist, war, dass das Wort Gottes in Einfachheit und in Klarheit präsentiert wurde. Und es Frucht gebracht hat, die eindeutig war und damit es auf der anderen Seite zeigt, was im Herzen der anderen ist. Und wir verstehen hier, die Juden haben gar keine Gegenargumente. Sie können mit Paulus auf rationaler Ebene gar nicht argumentieren. Sie können ihm gar nicht sagen, das, was du da erzählt hast, kann gar nicht wahr sein. Sondern das Einzige, was sie können, ist versuchen, ihn jetzt irgendwie durch den Dreck zu ziehen. Und so fangen sie jetzt an und versuchen, einen Pöbel aufzustacheln, um eben ihre Zwecke zu verfolgen. Also sie suchen sich Arbeitslose auf dem Marktplatz, die Nichtsnutze, die zu Blödsinn gut zu haben sind, holen die sie um sich rum und dann gehen sie zu dem Haus Jasons, der Paulus und Silas beherbergt hat. Und so sehen wir in Vers 6, dass leider Paulus und Silas wohl nicht bei Jason gerade zu Hause waren. Und in Vers 6, als sie aber sie nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, nämlich Jesus. Und wieder, ähnlich wie in Philippi, werden Paulus und Silas hier als Rebellenführer hergestellt, die gegen das römische Selbstverständnis argumentieren und die auch noch versuchen, die Christen abtrünnig zu machen vom Kaiser. Das ist nicht der Wahrheit entsprechend, aber so verdrehen sie das, weil sie wissen, dass sie dadurch die Herzen der Römer erreicht haben. Diese Menschen gehen gegen das Römische Reich. Und so sehen wir in Vers 8, was passiert. Sie erreichen nämlich ihr Ziel. Vers 8, sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Und damit hatten die Juden ihr Problem in Thessalonich erledigt. Aber ihr Wahn ist immer noch nicht vorbei. Ähnlich wie Paulus, der früher als Christenverfolger von Stadt zu Stadt getingelt ist, um Christen einzukerkern, so auch diese Juden hier, die sich es zum Ziel gemacht haben, die Botschaft zu stoppen, als sie später hören, was in Beröa passiert, sehen wir in Vers 13, springt schon mal mit mir nach Vers 13, diese Juden, die dort von Thessalonich, sie erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde. Sie kamen auch dorthin und beruhigten und erregten die Volksmengen. Es ist wieder das Wort Gottes, das hier Herzen offenbart, das hier zum Widerstand führt, das auch dazu dient, dass der Seele ein Spiegel vorgehalten wird und gezeigt wird, was eigentlich drin ist. Und das ist für uns so entscheidend zu verstehen. Wenn du mit Menschen über deinen Glauben sprichst, wenn du in der Evangelisation aktiv bist, hast du eine treibende Kraft, die offenbart, wie und wo dieser Mensch steht, nämlich das Wort Gottes. Deshalb nimm das Wort Gottes und argumentier mit dem Wort Gottes und präsentier es deinem Gegenüber und mach deutlich, das sagt Gottes Wort, Gott selbst. Damit du dich nicht einlässt auf irgendwelche Diskussionen, die sich um Wissenschaft drehen oder irgendwelche rationalen, abstrakten Diskussionen, die zu nichts führen. Was am Ende offenbart, wo der Mensch steht und was am Ende auch zum Glauben bewegt, ist das Wort Gottes allein. Und deshalb wird sich dadurch, wenn du das auf das Tablett hebst sozusagen und deutlich hervorhebst, wird sich zeigen, wie der Mensch darauf reagiert. So ist es das Wort Gottes, das wir als Offenbarer der Herzen auch in der Kindererziehung anwenden. Dass wir als Offenbarer der Herzen in der Seelsorge nutzen. Weil wir verstehen, dass das Wort Gottes allein Richter der Gedanken ist. Und dass das Wort das Beste ist, den Spiegel der Seele vorzuhalten. Gottes Volk hört Gottes Wort. Und wer nicht zu Gottes Volk gehört, wird sich natürlicherweise gegen dieses Wort auflehnen. Und deshalb verstehe, dass das Wort Gottes genügt als Offenbarer der Herzen. Nun, nicht nur das, es ist noch eine dritte Kategorie, die wir in unserem Text finden, nämlich die, dass das Wort Gottes genügt als Maßstab zur Prüfung. Als Maßstab zur Prüfung. Nun, Paulus hat notgedrungen seine Arbeit in Thessalonich beenden müssen. Und wir lesen dann weiter in Vers 10, wie er jetzt weiterzieht oder weiter gesendet wird. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Jetzt könnte man sich fragen, Paulus, was machst du denn eigentlich? In der Synagoge bei den Juden ist es vorhin schon schiefgegangen. Und jetzt machst du das Gleiche wieder. Er geht in die Synagoge der Juden. Ganz entsprechend seiner Gewohnheit wieder dorthin, wo er sich immer normalerweise hinbewegt, zu den Juden. Paulus und Silas sind wieder in der Versammlung an einem Sabbat. Sie unterhalten sich wieder mit diesen Juden. Sie argumentieren wieder, genauso wie vorher, aus den Schriften, dass der Christus kommen musste, dass er leiden musste und dass er auch auferstehen muss. Und dass es Jesus Christus selbst ist, der diese Verheißungen erfüllt. Doch nun sehen wir eine ganz andere Reaktion in Beröa. Lukas schreibt in Vers 11, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Lukas ist normalerweise sehr defensiv in der Art und Weise, wie er es beschreibt. Aber hier macht er gleich schon ein Urteil und sagt, dass die Juden in Beröa edler sind. Sie sind unvoreingenommen, sie sind offen, sie sind nicht gleich angestachelt in ihrer Eifersucht, in ihrem Zorn, wenn sie von Paulus hören, sondern Stattdessen, noch einmal Vers 11, sie sind edler gesinnt, stattdessen, sie nehmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. Mit aller Bereitwilligkeit nehmen sie das Wort auf. Sie sehen einen Mann, der das Wort Gottes aufschlägt und sie sagen, das will ich hören, das nehme ich auf, da lasse ich mich drauf ein. Und so sehen wir hier, wie der Kompass der Berührer richtig eingestellt ist, genauso wie der von Paulus, dass sie die Argumentation verfolgen können, dass sie den gleichen Weg mit ihm gehen können und so auch empfänglich sind für das, was er sagt. Sie sind lernbereit. Und das ist die richtige Einstellung, wenn es um das Wort Gottes geht. Das heißt, wenn immer du dem Wort Gottes begegnest, wenn du es hörst, wenn du es liest, wenn es dir erklärt wird, ist das deine Einstellung. Es mit Bereitwilligkeit aufzunehmen, es zu hören, zu sagen, ich spitze die Ohren, jetzt bin ich aber gespannt, jetzt will ich auch verstehen und es dir sagen zu lassen. Das ist Lernbereitschaft, Offenheit, die einen Christen kennzeichnen soll. Nun, dabei bleibt es aber nicht. Es ist nicht nur so, dass sie es mit Bereitwilligkeit aufnehmen, sondern wir sehen weiter in Vers 11. Sie nehmen es auf und sie untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Sie untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Jetzt könnte man meinen, sie waren kritisch. Ja, auf eine Art und Weise ja. Aber sie gehen jetzt ran und sagen sich, dieser Paulus, den kennen wir nicht. Der kommt von Jerusalem, der hat ganz, ganz viel erlebt, der mag viele Gemeinden gegründet haben. Und jetzt erzählt er uns etwas, was wir so in der Form noch nicht gehört haben. Jetzt gehen sie zurück zu dem, was sie haben, nämlich Gottes Wort. Und sie schlagen Gottes Wort auf und sie prüfen. Hier steht prüfen. Sie haben es richtig untersucht, ob das, was Paulus sagt, auch mit dem übereinsteht, was hier steht. Und sie schlagen die Schriften auf, täglich, prüfen nach. Paulus hat das und das und das und das gesagt. Er hat die und die Stelle zitiert. Lass mich das mal nachlesen. Kommt das hin? Stimmt das eigentlich, was er mir hier sagt? Und so wird hier bei den Berührern diese Schrift der Maßstab allein zur Prüfung. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, woran misst du? Denn jeder von uns hat eigene Prägung, eigene Vorurteile, eigene Hintergründe, eigene Vorlieben, andere Muttersprachen, Vorbildung und so weiter und so fort. Wir können die Unterschiede ellenlang ausbreiten. Doch die Frage bleibt am Ende, was nimmst du zur Hand, wenn es darum geht, zu prüfen? Wenn du entscheidest, was der Prediger heute sagt, damit stimme ich nicht überein. Dann ist meine Frage, was ist denn die Grundlage dafür, dass du das sagst? Oder wenn du sagst, die Lehrmeinung von dem und dem, den ich auf YouTube gefunden habe, gefällt mir ganz gut. Dann ist meine Frage, warum denkst du denn so? Mach es dir zur Aufgabe, alles zu prüfen am Wort Gottes. Die Schrift selbst in die Hand zu nehmen und nachzuvollziehen, warum Schlüsse gezogen werden. Warum sagt denn der, was er sagt? Warum glaubt er denn, was er sagt? Schlag die Schrift auf und vollzieh nach, was gesagt wird. Jesus sagt selbst in Markus 4, Vers 24, seht zu, was ihr hört. Jesus selbst sagt, achtet auf das, was ihr hört. Es gibt im christlichen Sinne kein passives Hören. Es ist nicht einfach so, dass du da sitzt und sagst, so, jetzt lasse ich mich mal berieseln und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern es muss aktiv sein. Ein bewusstes Untersuchen, mitgehen. Und jeden Sonntag, wo du hier sitzt, trägst du eine Verantwortung. Du trägst die Verantwortung, das Gottes Wort zu prüfen, Gottes Wort zu lernen, Gottes Wort zu verstehen und ultimativ Gottes Wort anzuwenden. Das ist die Verantwortung, die du Sonntag für Sonntag trägst, wenn du hier sitzt. Die du bei jedem Hauskreis trägst, wenn du dort sitzt, bei jedem jungen Erwachsenenkreis, bei jedem Ereignis, auch selbst wenn du vor dem Wort Gottes alleine sitzt, deine Aufgabe ist es, zu prüfen, zu verstehen und es anzuwenden. Und so haben die Juden hier in Berührer verstanden, dieser Paulus, der erzählt uns nichts vom Pferd. Seine Argumentation ist schlüssig. Wir sehen das alles selber in den Schriften. Wir kommen mit. Das sind Worte des ewigen Lebens, die er uns hier verkündigt. Und wenn das wahr ist, dann muss das auch Konsequenzen haben. Und deshalb sehen wir dir diese edle Einstellung des Volkes Gottes. Die edle Einstellung, die Gott von seinem Volk erwartet. Und meine Aufforderung an dich heute Morgen, nimm deine Verantwortung wahr. Lies mit. Schreib mit von mir aus. Folge der Argumentation. Frag nach, wenn etwas nicht plausibel ist. Nimm mich in den Schwitzkasten, wenn es sein muss. Es muss Sinn ergeben. Deshalb, du hast die Verantwortung. Und meine Empfehlung, bring deine eigene Bibel mit. Die Bibel, in der du malen kannst, in der du schreiben kannst, in der du Kommentare mal reinmachen kannst. Handys haben die wunderbare Gabe abzulenken, kann ich aus Erfahrung sagen. Deshalb nimm deine Bibel mit, meine Empfehlung, kein Gesetz. Lass jegliche Ablenkung abstellen und mit der Einstellung zu kommen, rede Herr, dein Knecht hört. Das ist die edle Einstellung, die wir hier bei den Berührern sehen. Und jetzt sagst du vielleicht, ich kann das nicht. Ich verstehe doch selbst nur die Hälfte von dem, was hier steht. Und ich habe keine Bibelschule besucht. Ich habe nicht studiert. Ich kann kein Hebräisch, ich kann kein Griechisch. Wie soll ich das tun? Dann ist meine Antwort an dich, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du zum Glauben gekommen durch dieses Wort. Dann hast du den Geist Gottes, der dich erleuchtet. Paulus betet selbst für die erleuchteten Augen des Verständnisses, für jeden Christen. David betet, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Jeder Christ hat die Fähigkeit, Gottes Wort zu verstehen, zu untersuchen und nachzuverfolgen. Und vor allen Dingen nachzuverfolgen, wie argumentiert wird. Wie die Schlüsse zustande kommen. Und deshalb, lass dir nicht einfach irgendetwas unterjubeln. Sag nicht einfach, der wird's schon wissen, der hat ja studiert. Sondern sag, es steht hier und daran halte ich mich fest. Und so soll Gottes Wort genügen als Maßstab zur Prüfung. Und es ist diese Einstellung, wo wir jetzt auch Folgen sehen, die jetzt nicht überraschend sind. Nochmal Apostelgeschichte 17. In Vers 4 hat Lukas uns beschrieben, wie in Thessalonich einige glaubten. Jetzt in Beröa, Vers 12. Viele nun glaubten. Und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Seht ihr das? In Thessalonich, wo man sich ein paar überzeugen lassen haben, aber die Schrift nicht kannte, und hier in Beröa, wo man die Schrift untersucht hat und nachverfolgt hat und sich selbst investiert hat, sehen wir die Frucht. Viele nun glaubten. Und so fällt das Wort hier auf fruchtbaren Boden, der durch Gottes Wort selbst vorbereitet worden ist. Und so glauben viele, weil sie die Schriften prüften. Weil sie sich nicht auf irgendwelche Erfahrungen verließen, weil sie sich nicht auf ihre Traditionen verließen, sondern weil sie glaubten, dieses Wort hat Macht. Und wenn dieses Wort es sagt, dann will ich es auch tun. Und sie glaubten. Und so gilt es für uns heute noch, dass Erweckungen überall dort geschehen, wo Gottes Wort in Klarheit und Einfachheit erklärt wird und gelebt wird. Wo man mit allem daran arbeitet, es in den Mittelpunkt zu stellen. Mit allem daran arbeitet, es hervorzuheben. Sich immer wieder diszipliniert, alles wegzunehmen, was dieses Wort in den Schatten stellt. Und es ist dort, wo Menschen das Wort Gottes als Fundament nehmen und wo sie verstehen, dass dieses Wort Gottes Kraft hat und dass es Menschen verändert und dass es Bestand hat, dass wo Menschen verstehen, dieses Wort genügt, da passiert Veränderung. Und so müssen auch wir uns als Gemeinde immer wieder neu hinterfragen und auch uns immer wieder neu erinnern daran. Das ist unser Ziel, unser Zweck, Gottes Wort in den Mittelpunkt zu stellen und das zu predigen, was wir glauben, nämlich dass Gottes Wort genügt. Lass mich beten. Vater, du bist ein herrlicher Gott und ein Gott, der redet, der deutlich geredet hat, der durch sein Wort die Welten erschaffen hat, der durch sein Wort unsere Herzen erneuert und der durch sein Wort uns immer wieder neu zu sich hintreibt. Und Herr, es ist so schön zu sehen, dass sich an deinem Wort nichts ändert. Dass genauso wie du derselbe bist, gestern, heute und Ewigkeit, selbst ein Paulus vor 2000 Jahren, der dein Wort nutzen konnte, um dieses Evangelium zu erklären. Dass wir auf den Schultern derer stehen, die weit vor uns vorausgegangen sind. Dass wir nicht irgendeiner Fabel folgen, die nachvollziehbar ist, sondern der Wahrheit, die du gegeben hast. O Herr, und ich bitte dich darum, lass uns eine Gemeinde sein, die diesen Geist der Berührer widerspiegelt, die edelgesinnt ist, wenn es um die Schriften geht, die unvoreingenommen vor deinem Wort sich beugt und hört und folgt. Amen.